Liebe Freunde, ein Missionar, der hat sich in Afrika verirrt und erschöpft macht er Pause und setzt sich unter eine Palme und oben auf der Palme, da sitzen zwei Affen. Plötzlich kommt ein Löwe angesprungen und will sich also auf diesen Missionar stürzen und geistesgegenwärtig beginnt der eine Predigt. Der Löwe stutzt, der legt sich hin, hört zu und schläft ein. Deshalb geht das auch noch mit zwei weiteren Löwen. Und der Nächste, der dann kommt, der stürzt sich auf den Prediger und frisst ihn auf. Sagt der eine Affe zum anderen oben in der Palme, wusste ich's doch, wenn der Taubstumme kommt, dann ist Schluss mit dem Gelaber. Liebe Freunde, in diesem Jugendgottesdienst heute wird nicht gelabert, sondern zum 200. Mal gepredigt. Und ihr habt glücklicherweise noch keinem von den vier Predigern, die hier jemals gepredigt haben, aufgefressen. Da danke ich euch ganz herzlich. Herzlich willkommen zum 200. Jugendgottesdienst. Dass er jetzt nicht rätselt, wer sind denn nun die anderen beiden Prediger, die noch fehlen? Also als Theo mal krank war, da hat ihn vertreten der Rainer Dick, Landesjugendwart, und der Bezirksjugendwart Jens Ulrich, der jetzt den Außendienst tut. Wir haben heute viele Gäste. Ihr habt das schon an der Band gemerkt. Musiker von früher haben sich mit eingeklingt. Alle Mitarbeiter, die einmal im Jugendgottesdienst mitgearbeitet haben, alle Liedermacher, alle Musiker sind also eingeladen. Einige konnten natürlich nicht kommen, weil andere Termine oder gesundheitliche Gründe vorlagen. Ich habe zum Beispiel einen Brief bekommen von dem ehemaligen Jugendwart aus Chemnitz II, Kurt Ströer. Hab Dank für deine freundliche Einladung zum 200. Jugendgottesdienst. Wir freuen uns mit euch, dass ihr den 200. halten und erleben und feiern könnt. Eine tolle Sache, die unser Herr, wenn auch im Kampf mit allen Kirchenbehörden, damals St. Theo eingegeben hat und wie er sie verwirklichen konnte. Wir freuen uns dankbar mit euch allen. Also herzliche Grüße von Kurt Ströer. Und heute früh bekam ich noch von einer Eidlinger Diakonisse aus Herford ein Fax. Dir und den Jugo-Team samt euren Gästen wünsche ich einen ganz gesegneten Festgottesdienst zum 200. Mal Jugo. Wenn wir die Zeit und seine Entstehung bedenken, dann können wir nur staunen, wie groß unser Herr ist. Ich wünsche euch, dass euch dieses Staunen bzw. die Größe unseres Gottes auch für die nächsten 200 Jugos ermutigt, Menschen in dieser Klarheit das Evangelium zu sagen und mit dem Handeln Jesu zu rechnen. Schwester Christa aus Herford. Besonders freue ich mich, dass für diesen Jugendgottesdienst der Gründer des Jugendgottesdienstes, Theo Lehmann, zugesagt hat, die Predigt zu übernehmen. Theo, wir grüßen dich herzlich an dieser Stelle. Und ich möchte zu Beginn gleich wieder Danke sagen, nämlich euch, für die Kollekte des letzten Jugendgottesdienstes. Ihr wisst noch, wir haben gesammelt für die Gefängnisseelsorge in Zwickau. Ihr habt zusammengelegt 2.081 Mark und 95 Pfennige. Die Kollekte für den heutigen Gottesdienst, die wir am Ausgang einsammeln, ist seit langer Zeit wieder mal für uns selber bestimmt. Jeder kann sich denken, dass so ein Jugendgottesdienst auch Unkosten verursacht. Und so müssen wir also aller Jubeljahre auch mal für uns selber sammeln, für unsere Arbeit. Und dazu will ich gleich sagen, die Winterpause, die gibt es ab heute nicht mehr. Da wisst ihr natürlich auch, dass dann auch mehr Kosten entstehen. Also wäre ein Zeichen, ja. Wer also ein Zeichen setzen möchte heute, der lange etwas tiefer in die Tasche, wenn ihr sagt, der Jugendgottesdienst soll in dieser Form auch weitergehen, dann könnt ihr euch gern zeichenhaft beteiligen. Es gibt auch einige Infos noch. Sonderangebote hinten beim Willi Gotter. Er hat also alle Predigtkassetten vom Theo heute herabgesetzt. Die gibt es für 5 Mark. Und Pro Christ hat auch Material geschickt. Da gibt es also die Videos zu bestellen. Der nächste Jugendgottesdienst, wie gesagt, 14. Januar 2001 um 18 Uhr hier wieder in dieser Kirche. Am Ausgang gibt es Handzettel und Plakate, die ihr natürlich mitnehmen könnt. Als musikalische Gäste kommen Tom Haus und Jens Bräunig. Im September 1971 wurde in der Schlosskirche der erste Jugendgottesdienst gefeiert. Ich selber war damals 11 Jahre alt. Als ich 14 Jahre alt war, wurde ich Christ. und lernte natürlich dann auch den Theo-Gottesdienst in der Schlosskirche kennen und die Musiker wie zum Beispiel Pater Thomas, Hans-Kurt Ebert, die dort auftraten. Alle Liedermacher, die wurden eingeladen auch zu diesem Jugendgottesdienst. Und wie schon gesagt, einige konnten nicht. Gerhard Schöne schrieb zum Beispiel: Tut mir leid, die Zeit ist verplant, ich wünsche euch aber einen besonders schönen Gottesdienst und ein frohes Beisammensein. Einer, der mir auch aus den ersten Jahren in Erinnerung geblieben ist und den ich später persönlich kennenlernen durfte, ist der dienstälteste christliche Liedermacher Deutschlands. Er ist heute gekommen, Jörg Swoboda.
Donnerstag vor einer Woche saß ich mit meiner Frau morgens bei der Morgenandacht und nach unserer Bibellese haben wir zusammen gebetet. Und dann habe ich gebetet um Gottes Schutz für alle Wege, die wir an diesem Tag vorhaben. Und dann fuhr meine Frau los und eine halbe Stunde später klingelte das Telefon, eine erregte Männerstimme. Ich hörte Verkehr im Hintergrund. Kleinen Moment, Ihre Frau muss mit Sie mal sprechen, dann die erregte Stimme meiner Frau. Ich habe gerade einen Verkehrsunfall gehabt, kannst du mal kommen? Dann fuhr ich 1,5 Kilometer von uns zu Hause entfernt, zu dem Ort, wo der Unfall passiert war. Stellt euch mal vor, in einer Haarnadelkurve ist ein bergab kommendes Baufahrzeug so schnell gefahren, dass der Anhänger beladen mit Zementsäcken umgestürzt ist und meine Frau, die entgegenkam, bekam also einige Zementsäcke ab mit ihrem Auto. Auto hat einen Totalschaden, meine Frau nicht, sondern sie ist bewahrt geblieben, trägt eine Halskrause, muss noch eine Computertomographie mitmachen, um ganz sicherzustellen, dass ihr wirklich nichts passiert ist. Alle, die hier heute Abend sind und viele, viele Wege zurückgelegt haben in der vergangenen Woche und also wissen, wie viel Gefahren sie begegnet sind und wie viel sie überlebt haben, heil überlebt haben. Alle Gäste, die hier sind aus Dresden, aus Leipzig, aus Franken, aus Petershagen, bei Berlin, wir alle, auch wenn es nur kurze Wege sind, bis hier zu eurer Wohnung hier in Chemnitz, wir alle wissen, wir brauchen Schutz.
Unsere heutigen Interviewgäste, die gehören inzwischen schon zum Inventar des Jugendgottesdienstes. Niemand war so oft bei diesem Jugendgottesdienst dabei wie diese beiden. Das ist einmal die Gemeindepädagogin in Ruhe, Brigitte Vogel. Und der Uhrmachermeister Gunnar Berghändel. So, meine erste Frage an euch beide ist, wie oft habt ihr eigentlich gefehlt?
Also bis auf die Armeezeit habe ich vielleicht so 3 bis 4 Mal gefehlt. Aber ich möchte mich noch ein 5. Mal anhängen, und zwar das nächste Mal.
Ach sowas.
Da hat mein Schwiegervater nämlich den 70. Geburtstag und meine Schwiegereltern sollten das nicht verderben.
Nimm Ihnen herzliche Grüße mit. Frau Vogel, wie viel oft haben Sie gefehlt?
Ich war von Anfang an dabei und ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 4 oder 5 Mal habe ich gefehlt.
Man muss gleich noch dazu sagen, Frau Vogel hat, auch wenn sie krank gewesen ist, alle Liedblätter bisher mit ihrer Schreibmaschine getippt. Die nächste Frage: Wie seid ihr zum Jugendgottesdienst dazugekommen? Wer beginnt? Du?
Also das war damals so, der Jugendgottesdienst begann ja in der Schlosskirche und eigentlich die junge Gemeinde der Schlosskirche hat damals auch die ganze Arbeit übernommen. Und so war es eigentlich selbstverständlich oder war sogar eine Ehre, dass man damals in der Junggemeinde mitgemacht hat. Ich muss heute eigentlich der JG von Schloss mal eine Anerkennung aussprechen, obwohl der Gottesdienst ja eigentlich mit der Schlosskirche nichts mehr zu tun hat. Es ist eigentlich die einzige Junggemeinde in der Stadt, die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterschaft für diesen Gottesdienst stellt, obwohl der Gottesdienst nur schon 25 Jahre nicht mehr in der Schlosskirche ist. Und die Zusammenarbeit mit anderen Junggemeinden der Stadt hat eigentlich nie funktioniert. Beim Beim ersten Jugendgottesdienst 1971 war ich nur Gast. Ich wollte eigentlich auch dort mitarbeiten, aber der damalige Pfarrer Theo Lehmann hat gesagt, dass ich zu jung wäre, mitzumachen, hatte ich eigentlich gesagt. Ich werde nicht wieder mitarbeiten, werde nicht wieder fragen, aber ich habe mir doch mitgearbeitet und so verschiedene Arbeiten gemacht, Liedzetteln austeilen, Kollekte sammeln, auf- und abbauen.
Ja. Frau Vogel, wie sind Sie dazu gekommen? Dienstlich sowieso verpflichtet gewesen?
Ja,
oder was?
Nur einfach so. Das war ja ganz klar. Ich war in der Jugendarbeit und wir haben da angefangen zusammen.
Herr Gunnar ist der organisatorische Leiter von diesem ganzen Jugendgottesdienst und hat auch so den Überblick über die Finanzen. Ich habe ihn gebeten, im Vorfeld sich mal die Listen der Kollekten, die ja immer ganz beachtlich sind, durchzusehen. Und ich würde von dir gerne mal wissen, was war denn nur die höchste Kollekte und was haben wir denn insgesamt so gesammelt in den Jugendgottesdiensten bisher?
Also angefangen haben wir mit 266 Mark, das war zum ersten Jugendgottesdienst. Die höchste Kollekte waren 11.140 zum 100. Gottesdienst. Wenn man die Steigerung so weiterrechnet, kommt da heute eigentlich ein ganz schönes Sümmchen zustande.
Da müssen wir aber alle unsere DDR-Geldscheine wieder rausholen, oder?
Es waren hohe Kollekten für Brot für die Welt, Christopher Blindenmission, für die Agas. Das waren eigentlich so die höchsten Kollekten, so um die 10.000 Mark. So durchschnittlich sind es reichlich 4.500 Mark gewesen. Gesamt haben wir bisher fast 850.000. Es fehlen noch 150.000 zu einer Million. Gesammelt haben wir unter anderem für Behinderte, für Frauenheime, für Altersheime, Kindersheime, Säuglingsheime, Schutz zum ungeborenen Leben, innere Mission, äußere Mission. Unser Geld ging nach Rumänien, Russland, Albanien, Ruanda, Papua-Neuguinea, Israel, Nepal, Nigeria. Und die, wo ich noch so durchgesehen habe über die Kollekten, wir haben unter anderem Fernseher gekauft, ein Auto, Werkzeuge, Spielzeug, Musikinstrumente, Schränke, Bibeln, Bücher. Wir haben was zum Klavier dazugegeben, für eine Orgel, Dachziegel. Also das ist eigentlich eine endlose Liste.
Vielen Dank. Frau Vogel, an Sie eine Frage. Was war ein Gottesdienst, wo Sie sagen, den werde ich wohl nie vergessen?
An einen Gottesdienst erinnere ich mich noch besonders. Das war sehr spannend. Es war zu DDR-Zeiten. Wir waren damals in der Petrikirche. Und es lag eine Bombendrohung vor für diesen Gottesdienst. Wir haben den Gottesdienst trotzdem gewagt, weil wir wussten, dass Jesus stärker ist als seine Feinde. Und es war so, es ist nichts geschehen.
Du warst bei dem Gottesdienst auch dabei, ja. Oder gibt es bei dir noch einen anderen, wo du sagst, das war so eine Sternstunde?
Ja, also bei 200 Gottesdiensten, alle kann man sich nicht merken. Es sind so immer so kleine Dinge, an die man sich nur noch so erinnern kann bei den Gottesdiensten. Und mir fällt da eine Geschichte ein. Das war in der Petrikirche. Petrikirche ist ja seit ewigen Zeiten eine Baustelle, auch heute noch. War ein Bauzaun ringsherum. Und ich hatte vorneweg eine Genehmigung von der Bauaufsicht und vom Bauamt, dass ich für den Gottesdienst die Zäune öffnen durfte. Und nach dem Gottesdienst war es so, das ging ja dann bis um 9, um 10, bis wir fertig waren mit Aufräumen. Es ist nicht so wie heute, wo jeder mit 18 ein Auto hat. Die Leute kamen alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und da habe ich dann die Mitarbeiter mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Und als ich bei der letzten Fuhre angekommen bin, sehe ich, wie ich dort reinfahre zur Petrikirche, so zwei grüne Gestalten in Uniformen. Ich hielt an, habe mich vorgestellt, Volkspolizei, Wachtmeister so und so, ihre Papiere bitte. Und habe ich Fahrerlaubnis und Fahrzeugpapiere hingegeben. Und dann sagt er, und, haben Sie das Schild hier vorne nicht gesehen? Ich sage, ja, doch. Und, warum sind Sie da reingefahren? Ja, ich sage, da steht zwar ein Sperrschild, aber unten drunter steht frei für Versorgungsfahrzeuge. Ja, Sie wollen doch nicht sagen, dass ein Motorrad Versorgungsfahrzeug ist. Na, ich sage, warum eigentlich nicht? Na, wie wollen Sie das beweisen? Na, ich sage, wir hatten ja Gottesdienst und ich fahre als Mitarbeiter nach Hause. Er sagt, aber ein Motorrad ist kein Versorgungsfahrzeug. Und habe ich meinen Zettel rausgebracht mit dem Stempeln. Da haben sich beide dumm angeguckt und sind dann von dann gezogen.
Auf Stempel vom Superintendent drauf oder was? Klingt natürlich jetzt alles sehr schön, aber gab es doch mal einen Punkt bei euch beiden, wo ihr gesagt habt, jetzt könnte ich am liebsten alles hinhauen, mir reicht's? Wer beginnt?
Eigentlich nicht. Es ist natürlich ärgerlich, wenn Mitarbeiter unzuverlässig sind oder aus nichtigen Gründen plötzlich nicht erscheinen oder den Dienst ablehnen, weil er vielleicht unter ihrer Würde liegt. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen und das macht auch lustlos. Das war in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre doch manchmal der Fall. Und der Mitarbeiterkreis hat sich immer mal ein bisschen gewandelt. Und man hat mir schon viele Gesichter gesehen. In den letzten Jahren hat es dann besser funktioniert. Ich möchte mich mal einmal bedanken beim Matthias. Ich glaube, der ist heute nicht hier. Mit dem habe ich früher gut zusammengearbeitet. Und jetzt beim Stefan, mit dem die Zusammenarbeit eigentlich auch recht gut klappt.
Frau Vogel, gab es einen Punkt?
Ich habe mich auch manchmal geärgert, natürlich. Aber aufhören, soweit ist es überhaupt nie in Betracht gekommen in meinen Überlegungen. So etwas gibt es nicht.
Ich hoffe, dass beide uns noch lange erhalten bleiben. Ein kurzer Wunsch, ganz kurz. Welcher Wunsch für die Zukunft des Jugendgottesdienstes habt ihr persönlich?
Also ich wünsche dem Jugendgottesdienst und einer Bitte von Gott, dass immer viele Jugendliche kommen, dass viele junge Leute inneren Gewinn vom Gottesdienst mit nach Hause nehmen und dass viele Entscheidungen für Jesus fallen.
Also auch erstmal Gottes Segen für die nächsten 50 Gottesdienste. Dann wieder mehr Besucher, dass die Kirche wieder so voll ist wie heute. Und weiterhin eine verantwortungsvolle Mitarbeiterschaft und gute Zusammenarbeit mit der Pfarrerschaft hier von Luther. Und was ich mir auch noch wünschen, wäre vielleicht wieder mal einen Fragekasten hier herzustellen, wo man die Fragen und Anregungen mit abgeben könnte.
Mal drüber nachdenken. Ja, ist ja gut, ich habe mich letztes Jahr auf einer Jugendwoche dazu bekehrt. Man hatte nämlich während der Jugendwoche, obwohl ich gesagt habe, keinen Fragekasten, einfach einen aufgestellt und der Moderator sagt am ersten Abend im Erzgebirge, so und morgen wird der Lutz die Fragen beantworten, die euch heute Abend dorthin reinschmeißen. Ich hatte keine andere Möglichkeit und denke ich, können wir so einen Jugendgottesdienst auch so halten. Jetzt kommt die letzte Frage. Ihr wisst das, ihr habt fast nie gefehlt. Die letzte Frage, die ich jedem Interviewgast stelle, wie seid ihr Christen geworden? Frau Vogel, beginnen Sie.
Gunnar beginnt.
Also bei mir ist das kein plötzlich auftretendes Ereignis gewesen, so mit Datum und Stunde. Das ist ein allmählicher Prozess gewesen. Meine Eltern waren keine Christen, aber waren Kirchenmitglieder. So habe ich auch am kirchlichen Unterricht teilgenommen. Bei Brigitte Vogel die Christenlehre, bei Theo Lehmann den Konfirmandenunterricht. Da ich keine eigene Bibel hatte, wurde ich dazu verdonnert, mir ein neues Testament zu kaufen. Mittlerweile habe ich natürlich eine Bibel. Großen Einfluss auf die Entscheidung für Jesus hatte dann meine Armeezeit. Es ist ja nicht so wie jetzt, so 10 Monate bezahlter Staatsurlaub, sondern früher die 18 Monate war wirklich richtig mal eine harte Probe. Und dort war ich mit Christen zusammen. Wir haben abends immer stille Zeit gemacht, obwohl das verboten war. Und dort bin ich eigentlich dann Christ geworden.
Bei mir ist das eine sehr lange Geschichte. Ich bin als Kind in die Christenlehre gegangen, dann konfirmiert worden und mit 14 in die junge Gemeinde. Da habe ich mich auch gleich für Jesus entschieden. Aber ein glücklicher Christ war ich leider nicht. Das war ich 10 Jahre lang nicht. Und dann fand eine Evangelisation statt und da hat mich dann der Evangelist von den Aberglaubensbindungen meiner Vorfahren gelöst. Und da wurde alles anders. Seitdem bin ich ein froher und freier Christ geworden und bin das bis heute.
Ja, das Klatschen macht einiges deutlich. Ich möchte mich stellvertretend für alle Mitarbeiter, die an diesem Gottesdienst ihre Gaben eingebracht haben, bei euch beiden bedanken. Es gibt ja Seelsorge-Mitarbeiter, es gibt Leute, die für die Technik zuständig sind und man könnte noch weiter aufzählen, aber euch beiden stellvertretend danke für die ganze Mitarbeitermannschaft und ich habe für jeden von euch, bleibt bitte stehen, noch einen Blumenstrauß. Gunnar, der ist nicht für dich, sondern nimmst du bitte deiner Frau mit, die dich einmal im Monat am Sonntag entbehren muss. Als im September 1971 der erste Jugendgottesdienst startete, gab es nicht nur Leute, die sich darüber freuten. Es gab auch Anfeindungen, zuerst aus kirchlichen Kreisen. Nach wochenlangen Auseinandersetzungen mit Kirchenvorstand und einem Kirchenmusiker, der sagte, mit Christen, die Gitarre und in einer Band spielen, wolle er nicht zusammenarbeiten, musste Theo Lehmann auch vor dem Sächsischen Landeskirchenamt antreten. Während der Wind aus kirchlichen Kreisen wehte, kam der Sturm der Stasi noch dazu. Zielscheibe war Theo Lehmann selber. Als Stasi-Schütze auf diese Zielscheibe gab sich unter anderem ein Pfarrer her, der Flugblätter drucken ließ und diese im Wohngebiet von Lehmanns verteilte. Hier ein Auszug: Kommt zu Pfarrer Lehmann heute Nacht, denn da wird Gruppensex gemacht. Rückblickend kann man nur staunend zur Kenntnis nehmen, dass Flugblätter und Stasi-Spitzel, kalte kirchliche Traditionen und Neid die Verkündigung der frohen Botschaft nicht aufhalten konnte. Natürlich gab und gibt es innerhalb unserer Kirche auch Leute, die froh sind, dass es diesen Jugendgottesdienst und dann später weitere Jugendgottesdienste gab und die ein Herz für die Jugend haben. Deshalb freue ich mich besonders, dass heute ein Pfarrer aus Dresden angereist ist. Er war früher Landesjugendpfarrer in Sachsen. Jetzt arbeitet er als Oberlandeskirchenrat. Im November 1998 zur Verabschiedung von Theo Lehmann wäre er gern hier gewesen. Das war aber nicht möglich. Deshalb habe ich ihn für heute eingeladen. Ich grüße ganz herzlich Harald Brettschneider.
Ja, ich möchte dich, lieber Theo, dich, lieber Lutz, lieber Wolfgang und alle, die ihr als Mitarbeiter hier dabei seid, ganz herzlich mit dem äußerst bekannten und von vielen gebrauchten Wort grüßen. Gott sei Dank, dass es euch gibt. Gott sei Dank, das möchte ich über mein Grußwort stellen und ich habe für dieses Grußwort ein bestimmtes Zeichen mitgebracht. Das ist nicht etwa die Glocke, mit der der Theo die Menschen gerufen hat, zum Glauben zu kommen, sondern das ist eine Glocke, die dadurch zustande gekommen ist, dass viele Menschen geglaubt haben, dass sich in dieser Welt etwas ändert, weil Gott am Werke ist. Es ist nämlich ein Glockenkörper aus Munition, die aus den sowjetisch-russischen Truppen gekommen ist. Und ein Klöppel, der aus den NATO-Beständen amerikanischer Waffen stammt. Menschen haben ihn zusammengebracht. Und diese Glocke zeugt davon, dass Gott in die Geschichte eingreift. Und er tut das sehr häufig, indem er Menschen zu sich ruft. Und das habt ihr in diesem Jugendgottesdienst gemacht. Ich habe ein zweites Zeichen mitgebracht. Ihr wisst ja, als ich noch ganz jung war, turnte ich sehr gerne. Heute mache ich bloß noch Liegestütze. Und mit diesem kleinen Männel kann man so herrliche Spiele machen. Der turnt also wirklich fantastisch. Und er turnt zwar nicht am Boden, aber manche recken sich eben immer nach oben und dann machen sie so allerlei Bauchumschwünge, um möglichst ganz nach oben zu kommen. Und sie merken dabei überhaupt nicht, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die drücken müssen, damit sich alles dreht. Und dann denkt unser Turner, wer auch immer es ist und wie auch immer er turnt, dass er völlig frei ist. Ich wünsche euch, dass ihr durch die Predigt des Wortes Gottes in allen Kirchen, aber auch hier im Jugendgottesdienst frei werdet, von Christus frei werdet, dass ihr nicht eingezwängt turnen müsst. Ich habe deswegen noch eine dritte Figur mitgebracht. Das ist derjenige, der mir am nächsten steht. Ihr könnt ihn am Bart erkennen. Es ist der Räuber. Und ihr wisst, die haben manchmal so etwas wie einen dunklen Blick. Und die sind vor allen Dingen nachts unterwegs. Und manchmal sehen sie nicht besonders weit. Und aus dem Grunde habe ich zu diesem Räuber, der ich selber zumindest verschiedentlich war, noch etwas mitgebracht. Das ist dieses Kreuz. Und ich muss euch erzählen, dass wenn dieses Kreuz, wenn der Christus an diesem Kreuz und wenn der Christus, der dieses Kreuz verlassen hat und der das Kreuz zum Zeichen der Auferstehung gemacht hat, in uns hineinkriechen kann, dann stabilisiert er im wahrsten Sinne des Wortes unser Rückgrat und macht uns mutig und gibt uns Zivilcourage, sodass wir an manchen Stellen ändern können, was Gott zu ändern angezeigt hat. Ich wünsche euch, dass bei den Jugendgottesdiensten viele bekehrte Räuber herauskommen, deren Rückgrat durch das Kreuz Jesu Christi stabilisiert ist und die deswegen mit dem Wochenspruch aufsehen können und nicht mehr bloß auf ihre Füße schauen müssen, sondern die den Himmel sehen können und den Horizont Gottes und die ihre Häupter erheben, weil ihre Erlösung genaht ist. In diesem Sinne, lieber Theo, wünsche ich dir heute wieder Vollmacht des Geistes. Wünsche ich euch, die ihr diese Jugendgottesdienste vorbereitet, immer weiterhin die Kraft von Pfingsten und hoffe ich, dass Gott selber die Herzen der Räuber anrührt und die Sportler aus den Zwängen befreit und dadurch seine Geschichte weiter einläutet. Gott sei Dank.
Liebe Freunde, das liegt ja in der Natur der Sache bei einem solchen Jubiläum, dass man viel nach hinten sieht. Aber jetzt, wo es zur Sache geht, also zum Wort Gottes, da drehen wir unseren Blick um und gucken nach vorn. Ich will allerdings mit einer Erinnerung einsetzen, aber nicht, die hat nichts mit dem Gottesdienst zu tun. 1988, da fand in Nürnberg ein Christi-Welt statt, eine Mitarbeiterschulung für junge Christen. Und damals durften aus der DDR ganze 13 Personen teilnehmen als Mitarbeiter. Und unter denen waren der Jörg, der Wolfgang und ich. Und wir hatten dort Dienst und der Abschlussgottesdienst fand auf dem Zeppelinfeld statt. Also dort, wo der Hitler seine riesigen Aufmärsche gemacht hatte, wo zigtausende Menschen in Marschblöcken gestanden hatten. Und wo der seine Hetzreden gehalten hat, die Nürnberger Gesetze verkündigt hat. Und das Ganze fand statt vor einer riesenhaften Tribüne, auf der oben so eine Art Balkon war. Und da hat der Hitler gestanden. Vor der Kulisse dieser riesenhaften Tribüne, da saßen zum Christiwell etwa 30.000 junge Christen. Und der Jörg, der sang mit uns das Lied, das damals als Trostlied für die unterdrückten jungen Christen in der DDR entstanden war. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und als die Strophe kam, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, da nahm der Jörg seine Hand von der Gitarre und zeigte mit dem Finger so auf diesen Punkt, auf dem der Hitler gestanden hat. Das war ein unvergesslicher Augenblick. Wir konnten in diesem Moment das sehen, was wir gerade sangen. Die Mächtigen kommen und gehen. Es war kein Hitler mehr da. Der Platz, wo der gestanden hatte, vor dem die Welt gezittert hat, der war leer. Ich war schon am Tage vorher dort oben gewesen, auf diesem Thron. Da war außer ein paar Technikern und ein paar Helfern kein Mensch auf dem riesigen Gelände. Und da bin ich diese Tribüne hochgestiegen. Und dann habe ich mich auf den Balkon, auf den Platz gestellt, wo der Hitler gestanden hat. Ich sage euch, das war eine gespenstische Situation. Dort oben war nichts weiter zu hören als der Wind. Wie vom Winde verweht werden eines Tages alle Throne sein. Und an einem Tag, nämlich am jüngsten Tag, da wird es nur noch einen Thron geben. Einen einzigen. Von dem lesen wir in der Bibel. Offenbarung des Johannes, Kapitel 20. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und sein ganzes Reich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. So wird also einmal die Weltgeschichte enden. Vor einem großen weißen Thron. Und vor dem Angesicht von dem, der da drauf sitzt, vor seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit, seiner Hoheit, da fliehen Erde und Himmel. Alles verstummt, alles kommt zur Ruhe, alles ist vorbei und zu Ende. Es findet keine Tagung einer evangelischen Akademie mehr statt mit dem Thema "Ist die Bibel Gottes Wort?" Es behauptet kein Irrlehrer Eugen Verdrehermann, dass Jesus nicht auferstanden ist und nicht wiederkommen wird. Es doziert kein Theologieprofessor Lügenmann, dass das Grab von Jesus nicht leer gewesen ist. Es propagiert kein Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt sein Unglauben mit dem Satz: "Ich kann nicht glauben, dass Jesus nach 3 Tagen körperlich auferstanden ist." Es predigt kein Pfarrer Lehmann mehr in einem Jugendgottesdienst über das jüngste Gericht. Vor dem großen weißen Thron, da endet jede Evangelisation und jede Diskussion. Es ist alles zu Ende. Und sie alle, die Prahler und die Prediger, die Kritiker und die Zweifler, die Spötter und die Spinner, müssen verstummen vor dem, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Alles, so heißt es hier, alles muss vor ihm fliehen, sogar Himmel und Erde. Und alle müssen vor ihm bleiben, auch du. Das letzte Gericht wird das letzte öffentliche Ereignis der Weltgeschichte sein. Und du wirst dabei sein. Aber bevor ich von dir rede, muss ich erst mal von ein paar anderen Leuten reden. Nämlich von denen, die mal selber auf einem Thron gesessen haben. Ich denke da an solche Gestalten wie Marx und Lenin und Hitler und Stalin und Milosevic und Honecker. Also Leute, die Millionen Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ich habe neulich das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen. Da ziehen die Autoren eine Bilanz des Schreckens über die Zeit des Kommunismus. Und sie schätzen die Opfer des Kommunismus auf mindestens 100 Millionen Menschen. Millionen erschossen, verhungert, lebendig begraben, in Straflagern, zu Tode gequält, alles für den Sieg des Kommunismus. Keiner dieser Massenmörder hat sich je vor einem irdischen Gericht für seine Verbrechen verantworten müssen. Und deshalb finde ich es gut, dass es das Gericht Gottes gibt. Vor dem müssen sie sich nochmal verantworten. Gott sei Dank. Und ich sage das jetzt nicht so mit der händereibenden Häme eines Rachsüchtigen, sondern ich sage das mit der Genugtuung eines Menschen, der süchtig ist nach Gerechtigkeit und weil es hier in der Bibel so steht. Denn hier steht, ich sah die Toten, große und kleine, oder nach dieser Übersetzung, die Mächtigen und die Namenlosen vor dem Thron stehen. Die Mächtigen und die Namenlosen, die Big Bosse und die Nobodies, die Folterer und die Gefolterten, die Henker und ihre Opfer, die Stasi-Knechte und die Stasi-Opfer, die stehen vor dem gleichen Richter. Und es ist ein starker Trost für alle die, die unter der Ungerechtigkeit dieser Welt leiden, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt. Dass die Schuldigen am Ende irgendwann einmal vor Gericht kommen und dass keiner dem Gericht entgehen kann. Wenn ich so sehe, wie in unserer Stadt und in unserem Land ehemalige Stasi-Mitarbeiter frech ein Fett machen, im öffentlichen Leben wieder eine große Rolle spielen, als ob nichts gewesen wäre, da ballt sich doch bei mir die Faust in der Tasche. Und ich ärgere mich über diese Ungerechtigkeit und ich tröste mich dann damit, dass es ein gerechtes letztes Gericht geben wird. Viele feixen ja bloß, wenn vom Gericht die Rede ist. Weil die denken mit dem Todessense und dann könnte sie keiner mehr belangen. Aber das ist ein großer Irrtum. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Die Auferstehung von den Toten betrifft alle, nicht nur die Christen, sondern die Nichtchristen genauso wie die Christen. Bilde dir bloß nicht ein, dass du am Ende eines gottlosen Lebens dich 1,5 Meter tief in deine Koje hauen kannst und denkst, dass du dort deine ewige Ruhe hast. Wenn die Posaune zum jüngsten Gericht erschallt, wird sie auch dich aus deiner Grube rauspusten. Und dann heißt es nur noch raustreten, keine Verwesung vorgeschützt, sondern jetzt heißt es antreten zum letzten Appell. Einige Leute, die noch so eine entfernte Ahnung davon haben, dass es sowas wie ein letztes Gericht gibt, die haben sich so einen Trick ausgedacht, wie sie Gott austricksen können. Das sind die, die sich nicht nur verbrennen lassen, sondern die sich noch zusätzlich ihre Asche ins Meer streuen oder neuerdings in den Weltraum pusten lassen. So hat das zum Beispiel der Timothy Leary gemacht, der so in dem Musical hergefeiert worden ist, der große Drogenpropagandist, der tausende Menschen auf dem Gewissen hat, auch die beiden Drogentoten unserer Stadt. Solche Leute, die denken, sie könnten sich durch ihre Zerstäubungsmasche im Weltall unauffindbar machen, alle Spuren verwischen, dem Gericht Gottes entwischen. Aber auch das ist ein Irrtum. Und das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Gott braucht, um dich zu richten, nicht dein komplettes Gerippe. Das ist für den, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, kein Problem. Selbst die wiederherzustellen, die durch eine Atombombe wie zum Nichts zerstäubt worden sind. Die Daten, die dein Leben ausgemacht haben, die sind in Gottes Computer nicht gelöscht. Der hat sie alle in seinem Gedächtnis gespeichert. Und wie er deine Daten mit deinen Geräten mal wieder zusammenbringt, das lass mal ganz seine Sorge sein. Deine Sorge soll einzig und allein die sein, dass dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Das ist ja die Rede von verschiedenen Büchern. Nun wurden die Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Und über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Gott braucht natürlich kein Notizbuch. Diese Bücher, das ist ein anschauliches Bild für das Gedächtnis Gottes, alles, was du getan hast und auch was du unterlassen hast. Das ist vermerkt, nichts ist vergessen, nichts geht verloren, und nach deinen Taten, die du getan oder nicht getan hast, danach wirst du mal gerichtet. Nun sagt uns die Bibel an anderer Stelle, wir werden gerichtet nach unserem Glauben, also ob wir an Jesus geglaubt haben. Das stimmt, und dabei bleibt es auch. Aber der Glaube an Jesus, der äußert sich ja in konkreten Taten, Verhaltensweisen, an denen man ganz klar erkennen kann, ob unser Glaube echt gewesen oder bloß eine Sprechblase gewesen ist. Also es bleibt dabei, wir werden gerettet durch die Gnade, aber wir werden gerichtet nach unseren Taten. Und deshalb ist die wichtigste Frage des Lebens: Wie komme ich durch das Gericht? Genau das hat der gemeint, nachdem diese Kirche hier genannt worden ist, der Martin Luther mit seiner Frage, wo er sagt, die wichtigste Frage des Lebens ist: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein Leben, in dem dauernd irgendwas schief geht, wie kriege ich das so hin, dass ich einmal am Ende vor dem heiligen Gott bestehen kann? Du kannst nur bestehen, wenn du im Buch des Lebens drin stehst. Das heißt, wenn du mit Jesus gehst. Also ich frage dich, stehst du schon drin? In der St. Georgskapelle in der Londoner Westminsterabtei, da befindet sich ein Denkmal für die 60.000 Zivilisten, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bombenangriffe ums Leben gekommen sind. Und da liegt auf einem Tisch ein aufgeschlagenes Buch und ein Scheinwerfer beleuchtet die Namen, die da stehen. Und jeden Tag wird eine Seite umgeschlagen. Eines Tages, Freunde, wird Gott seine Bücher öffnen. Eines Tages wird der Scheinwerfer von Gottes Klarheit und Helligkeit und Herrlichkeit die Namen von denen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, zum Leuchten bringen. Das wird ein herrlicher Augenblick sein, dem eine ganze Ewigkeit von Herrlichkeit folgen wird. Und das wird ein schrecklicher Augenblick sein für Millionen, dem eine ganze Ewigkeit von Verlorenheit folgen wird. Wenn die nämlich am letzten Tage feststellen müssen, dass sie nicht drinstehen, dass sie draußen bleiben müssen, außerhalb von Gottes Herrlichkeit, in der ewigen Finsternis. Die Bibel gebraucht hier für diesen Zustand ein schreckliches Bild. Der Tod und sein ganzes Reich wurden in den See als Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, müssen alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Das ist also ein Bild für den zweiten Tod. Der erste Tod ist der leibliche, da kommst du ins Grab. Und der zweite Tod, das ist der ewige, da kommst du in die Verdammnis. Und ich frage dich, willst du das etwa? Willst du denn wirklich in die Hölle? Wir wollen sündigen, dem Himmel kündigen. Das ist so der Kinohit gewesen damals von dem kleinen Aloch. Ist das vielleicht auch dein Lebensmotto? Oder wie die Toten Hosen, die singen, wir wollen nicht ins Paradies? Ja, du musst ja nicht. Dich zwingt doch kein Mensch, wenn du nicht in den Himmel kommen willst. Wenn du nicht mit Gott leben willst, wenn du den Feiertag nicht heiligen willst, wenn du die Ehe brechen willst, wenn du lügen willst, du kannst es doch tun. Gott wird dich nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringst, wenn du ohne ihn leben willst. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, vergiss das bitte nicht. Gott ist fair, der gibt dir nur das, was du willst. Nach deinem eigenen Willen wird sich sein gerechtes Gerichtsurteil richten. Also ich frage dich, wo willst du hin? Was willst du? Was Gott will, das steht fest. Da hat Gott sich ganz klar festgelegt. Gott will, so sagt die Bibel, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben doch einen guten, einen gütigen Gott. Der sitzt doch nicht irgendwo händereibend und freut sich, wie du abmarschierst in die Hölle. Sondern es ist doch so, wie es die Stephanie vorhin gesungen hat. Der sieht dich und der weint um dich und der wartet auf dich. Mensch, Jesus meint es doch gut mit dir. Der will dir doch nicht mit der Hölle drohen. Er will dich vor der Hölle warnen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass und die will Böses. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe und will Gutes. Mensch, Jesus liebt dich und er will nicht, dass du zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Und damit du nicht in die Hölle kommst, deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Dafür hat er am Kreuz seine Knochen hingehalten. Darum gibt es die Kirche, dafür ist dieser Jugendgottesdienst da. Damals, zu Weihnachten, da kam Jesus als Kind, als Mensch, als Retter. Wenn er wiederkommt, kommt er als König, als Gott, als Richter. Und weil Himmel und Erde seinen Anblick nicht ertragen können, fliehen die vor ihm, die verschwinden im Nichts. Verstehst du, das ist nicht dieses milde Milchgesicht, was du auf manchen frommen Postkarten zu sehen kriegst, sondern das ist das Gesicht des Weltenrichters. Mensch, wach doch auf aus deinen Träumen, als ob es irgendetwas Wichtigeres im Leben gäbe als Jesus. Keinem einzigen von denen, die du so wichtig nimmst und für so wichtig hältst, keinem einzigen von denen wirst du nach deinem Tod jemals wieder begegnen. Der einzige, dem du nach deinem Tod begegnen wirst, das ist Jesus. Das ist der einzige, der unvergängliche, der unwandelbar ist, wie die Bibel sagt, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Das ist der, der dich unwandelbar und unsagbar liebt. Der dir deine Schuld vergibt, der dir ein neues Leben gibt, wenn du an ihn glaubst, wenn du willst. Ich frage dich, hast du dich denn schon ins Buch des Lebens eintragen lassen? Willst du es heute tun? Freunde, eines Tages wird das Buch aufgeschlagen. Bist du sicher, dass du da drin stehst? Dass ich drin stehe, da bin ich mir sicher. Mit seinem eigenen Blut hat Jesus meinen Namen in das Hausbuch Gottes eingetragen. Das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller Sünde. Das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Ich habe dort ein ewiges Zuhause. Und Jesus hat mir ein ewiges Wohnrecht bei Gott erworben. Das hat er am Kreuz für mich erkauft, das glaube ich. Das hat er am Kreuz auch für dich erkauft. Die Frage ist, ob du es glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Das geht um eine Entscheidung. Willst du endlich ein falsches Leben und den falschen Göttern absagen und Ja zu Jesus sagen? Ich bitte dich, entscheide dich für Jesus. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Lass dich doch nicht einschläfern durch den Gedanken an die vielen Möglichkeiten, die das Leben noch bietet. Lass dich aufwecken durch den Gedanken an die Möglichkeit, dass du am Ende deines Lebens vor Jesus stehen wirst. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Mensch, wach doch auf. Bei einer Party saßen eine Gesellschaft um einen Kamin, in dem das Feuer brannte, und man hat sich so unterhalten, und dann kam die Unterhaltung auf das Thema Kirche, Christentum. Und da war ein ungläubiger Mann dabei, und er sagt zu der Hausfrau: Sie sagen, Sie glauben an Gott. Glauben Sie wirklich alles, was in der Bibel steht? Ja, sagt die da. Glauben Sie auch, dass die Toten auferstehen? Ja. Und dass, wer nicht an Gott glaubt, in die Hölle kommt? Ja. Da stand der Mann auf, ging quer durchs Zimmer in die Ecke, wo ein Käfig stand mit einem Kanarienvogel, nimmt den raus und will den in den Kamin ins Feuer schmeißen. Und die Hausfrau ist entsetzt und sagt: Hey, sind Sie verrückt? Was machen Sie denn da, das arme Tier? Und da lacht der Mann und sagt: Na, hören Sie mal zu. Ihnen tut schon das arme Tierchen leid. Und Ihr sogenannter Gott, der feuert Millionen Menschen in die Hölle. Ein schöner Gott der Liebe. Da herrschte einen Augenblick lang absolute Stille. Und dann sagte die Frau: Sie irren sich. Gott wirft niemanden in die Hölle. Da laufen die Menschen selber freiwillig hin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Im ersten Jugendgottesdienst, den wir 1971 oben in der Schlosskirche gefeiert haben, da haben wir nach der guten alten Beatle-Melodie Yellow Submarine ein Lied gesungen. Das hieß: Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Und in der letzten Strophe dieses Liedes, da heißt es: Wir sind frei auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Bevor wir das singen, da werden wir jetzt noch mit Jesus reden. Das wird der Jörg mit uns tun.
Herr Jesus Christus, wir haben die Botschaft verstanden, dass du der einzige Weg bist, heil durchs Gericht zu kommen. Das hast du dich wirklich was kosten lassen. Hab Dank, dass deine Liebe zu uns nicht eine Behauptung ist, sondern dass du sie unter Beweis gestellt hast. Danke, dass du das Kreuz, das Zeichen deiner Liebe und das Zeichen des Gerichtes über alle Dummheit der Menschen, über alle Sünden der Menschen, hoch aufgerichtet ist in dieser Welt. Und dass es zum Zeichen des Lebens geworden ist. Und wir danken dir dafür, dass wir durch dein Wort sicher wissen, dass jeder Mensch, der zu dir kommt, bei dir willkommen ist, egal was er hinter sich hat. Und so danken wir dir dafür, dass du für uns hoffst und dass du uns liebst und dass du uns rufst und suchst und dass du Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hast und dich selbst dazu, uns zu erreichen. Danke, dass du uns Menschen in den Weg schickst, wie den Theo. Danke, dass du Ereignisse schickst, die uns auf dich aufmerksam machen und uns an dich erinnern. Und nun hast du uns heute an dich erinnert. Und wir danken dir für diese Chance des Anfangs mit dir und des Neuanfangs, wenn wir als Christen müde geworden sind. Und nun lasst uns zusammen das Gebet unseres Herrn beten und wir wollen dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt wollen wir uns um den Segen Gottes stellen. Jesus sei über dir, er verteidige dich. Jesus sei in dir, er stärke dich. Jesus sei um dich, er bewahre dich. Jesus sei vor dir, er führe dich. Jesus sei hinter dir, er schütze dich. Und Jesus sei über dir, er segne dich. Amen. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Woche, bleibt behütet.